So, guten Morgen, liebe Geschwister. 2. Timotheus 4. Zunächst ein Wort der Entschuldigung. Das Thema habe ich schon ab und zu gehalten. München 2003. Hans Aulinger hat sich noch erinnert. In Wuppertal. Und ach, da und dort noch. Es ist entstanden im Jahre 1988, jetzt darf ich sagen, in Anführungszeichen, da bin ich ganz stolz darauf, nämlich noch vor der Wende hat der Herr mir das gezeigt, ich kann es nicht anders sagen, und dann habe ich das später noch weiterentwickelt. Im Jahr 1990 habe ich es zum ersten Mal auf der Langen Steinbacher Höhe gehalten. Zehn Jahre, damals sind einige solche prophetische Themen entstanden und 10 Jahre später nach dem Buch von Brzezinski, Amerika, die einzig verbliebene Weltmacht, ist da noch entstanden Entrückung und Endzeit ab 2001. Das nur so zur Einführung. Aber das Thema ist ganz, ganz neu aktuell geworden. Und jetzt lese ich zuerst einmal den Text. Zweiten Timotheus, Kapitel 4, ab Vers 9. Befleißige, wir müssen hier eigentlich übersetzen, beeile dich, da ist ein Wort der Geschwindigkeit im Grundtext. Beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da den jetzigen Zeitlauf, den jetzigen Äon liebgewonnen hat, also den bösen Äon. Liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir, nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt, jetzt Vers 13, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente, dort steht auch im Grundtext nicht Pergament, sondern Membranus, das ist ein Latinismus. Und Pergament wird aus Ziegenhaut geschrieben, aus Ziegenhaut hergestellt, aber die Membranus, die werden aus irgendwelchen papierartigen Stoffen hergestellt, da hat man Notizen dergleichen draufgeschrieben. Alexander der Schmied, jetzt bin ich schon in Vers 14, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erzeigt. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Ich lese noch 5 Verse weiter. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Nicht wahr? Das in Formel. Aber so ist es damals gewesen. Ich glaube, heute ist es nicht viel besser. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde. Und alle, die aus den Nationen hören möchten, da steht, und alle, die Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei in die Zeitalter der Zeitalter. Amen, die Äonen der Äonen. Dazu gehört ein kleiner Vorspann. Das Thema ist wieder aktuell geworden. Wir warten auf unseren Herrn je länger und je mehr auf seine Wiederkunft. Jetzt ist zu allen anderen Beobachtungen der letzten 30 Jahre, sage ich mal, auch noch der Islam hinzugekommen. Und wenn ich mal das Datum, als Frau Merkel ihre schlauen Sätze sagte, nehme, dann war das Anfang September 2015. Da ist noch mal etwas ganz Neues hinzugekommen, das ungezügelt und unkontrolliert unser Land überschwemmt wird mit sogenannten Flüchtlingen. Schon, und nun kommen ein paar Daten über die Aktualität. Ich kann Ihnen, auch wenn ich diese Daten nenne, nicht sagen, wann Jesus wiederkommt, als Sie können mir das nicht rauskitzeln. Sie können nur zuhören, wenn ich mit meinem Sohn Achim mal spreche und sage, Achim, wie siehst du das eigentlich da? Nicht? Da gehen wir dann schon noch ein bisschen ins Detail, aber das bleibt dann unter uns. Also, schon im Jahr 2000 sind wir in ein neues Sternbild eingetreten. Das ist nicht von ungefähr. Alle 2000 Jahre kommt der Frühjahrspunkt in ein neues Sternbild. Sind wir jetzt im Jahr ungefähr 2000 in ein neues Sternbild gekommen. Zur Zeit Jesu ebenfalls, zur Zeit Abrahams ebenfalls. Wir sind jetzt in das Sternbild des Löwen eingetreten, nur so nebenbei. Im Jahre 2017 kulminieren Daten in Bezug auf Israel in erstaunlicher Weise. Vor 500 Jahren, 2017, war die Reformation, 1517, aber auch die Eroberung des Jerusalems durch die Türken. 1897 war der erste zionistische Kongress, er jährt sich im Jahre 2017 zum 120. Mal. 1917 erging die Balfour Declaration, die Balfour Erklärung, dass Israel wieder sein Heimatland bekommt, 100 Jahre im Jahr 2017. 1947 war Teilungsbeschluss der UNO 70 Jahre bis 2017. Im Jahr 1967 wurde Jerusalem zurückerobert, noch 50 oder im Jahr 2017 50-jähriges Jubiläum. Und heute schreien die Feinde je länger und je mehr lauter gegen Israel. Da kann ich nur antworten mit Jesaja 37, Vers 28. Das lässt Gott durch Jesaja übermitteln. Ich kenne dein Toben wider mich, gesprochen an Rabsage, der geschickt worden ist von Sanherib, um Jerusalem zu erobern. Ich kenne dein Toben wider mich. Alle, wie sie heißen mögen heute, ich kenne dein Toben wider mich. Macht euch keine Sorgen, auch wenn wir uns doch die Sorgen machen, ich weiß das wohl. Er kennt das Toben gegen ihn. Die Feinde stehen fast abmarschbereit um Israel herum. Aber dann wird es heißen, steh auf, Herr, und zerstreue deine Feinde. 4. Mose 10, Vers 35, dort kommt das zum ersten Mal vor. Ich möchte etwas anfügen. Zu unserer gegenwärtigen Situation. Und ich sage Ihnen auch, wie ich die Lösung sehe. Es werden die Feinde um Israel herum in Israel einbrechen. Da spielt die Sache von Gog und Magog und damit auch Russland eine Rolle. Und da spielen viele andere Faktoren eine Rolle. Und wenn die Feinde einbrechen in Israel, dann wird Gott aufstehen. Er wird für sein Volk wieder streiten, weil Jerusalem eben zunächst nicht erobert wird. Auch wenn sie es wollen, sie wollen doch den Tempelberg, aber sie werden ihn nicht bekommen. Und darauf warte ich einfach, das gehört zu meiner prophetischen Beobachtung. Und dann hat im Jahre 2005, es kann 2004 oder vielleicht auch 2006 gewesen sein, Johannes Gerloff in Langensteinbach einen Vortrag gehalten über Jesaja 41. Der hat mir sehr gut gefallen und den habe ich auch übernommen. Er sagt, ich werde dich, Juda, zu einem zweischneidigen Dreschschlitten machen. Und du wirst die Berge und wirst die Feinde dreschen. Und das hat er auf die heutige Zeit bezogen. Und da habe ich ihm zugestimmt innerlich. Wir müssen also warten, was um Israel herum passiert. Es möge bald geschehen, damit unser Volk, unser Land, unser Europa nicht zu sehr in die Griffe anderer Mächte kommt. Aber auch das muss gesagt werden. Die Endzeit geht nicht mit Amerika, nicht mit England, sondern mit einem wiedererstehenden römischen Reich. Und deshalb werden sich auch hier Dinge noch gewaltig und massiv ändern. Auch das sollte noch gesagt werden. Es ist schwer geworden, an vorderster Front in geistlichen, was haben wir, christlichen Organisationen zu stehen. Da wird das Opfer an den Zeitgeist verlangt. Das soll man angepasst reden. Bald kann man vielleicht solche große Organisationen gar nicht mehr führen. Ich denke hier zum Beispiel an die Evangelische Allianz und selbst an die Zeitschrift oder das Informationsblatt IDEA. Die dürfen heute schon nicht mehr alles schreiben. Bald wird uns vielleicht sogar verboten, dieses oder jenes zu sagen. Ist ja heute schon teilweise so. Da ist ein synkretistischer, also religionsvermischender, charismatischer, jesuistischer Papst aufgetaucht. Ich halte den für einen gewaltigen Verführer. Die Vereinnahmung der Evangelikalen, da ruft der Papst den Thomas Schirrbacher an, den Generalobersten, Lehrbeauftragten über die gesamte internationale evangelische Allianz, lädt nach Rom ein. Der soll vereinnahmt werden, der Arme. Und da fragt man sich heute schon, was ist mit dem Mann passiert? Das sind moderne Kirchenführer, die nenne ich heute falsche Propheten. Friede und Sicherheit, sagen diese Freunde. Aber da ist eben kein Friede und keine Sicherheit. So etwas sagten die falschen Propheten. Aber noch viel schlimmer. Sie vertreten an vorderster Front das, was man Zeitgeist nennt. Statt für die verfolgte Gemeinde einzutreten, sprechen sie von Dialog mit den anderen Religionen. Und sie verleugnen die Gemeinde, anstatt den verfolgten Christen zu helfen. Heutige Führer der Evangelikalen haben einen schweren Stand. Sie sind nicht zu beneiden, ich habe das oben schon gesagt. Aber wir wollen die Überlieferung und Unterweisung festhalten, ein Wort aus 1. Korinther 11, Vers 2, wie sie uns Paulus überliefert hat. Und um das zu üben, auch deshalb sind wir hier zusammen. Ist doch klar. Und in diese Zeit hinein gehört das Wort, beeile dich, zu mir zu kommen. Und ich lege das als eine symbolische Rede aus, ein symbolisches Wort an die Gemeinde, wie wir noch sehen werden. Noch ein interessantes Wort dazu aus 2. Timotheus 4, Vers 21. Beeile dich, vor dem Winter zu mir zu kommen. Und der Winter ist die Endzeit. Ich werde nachher Timotheus als Bild auf die Gemeinde deuten. Ich bringe eine bildliche, eine symbolische Auslegung zu 2. Timotheus 4, Vers 9. Hier im Manuskript steht noch bis Vers 18. Mal sehen, ob ich so weit komme. Also ich habe auf die Uhr geguckt, wie lange der Bruder Dieter Kolbig gepredigt hat. Der hat immer bis 10 vor 9 gepredigt, ungefähr. Also wenn ich so lange predigen darf, werde ich fertig. Muss er immer einen haben, an dem man sie aufhängen kann, nicht wahr?
Wir bleiben gewöhnlich bis 12 Uhr sitzen.
Ja. Okay, ja. Gott hat seine Geheimnisse oft in Bildern und Begebenheiten und Namen verborgen, um sie vor falschen Zugriffen zu schützen, nicht wahr? Er hat sie verschlüsselt. Siehe die Königreichsgleichnisse als Modell in Matthäus 13. Aber der Gemeinde offenbart er diese Dinge, um sie zuzubereiten auf den Tag Jesu Christi. Und da sind folgende Schriftworte für mich durchaus aufschlussreich, sehr aufschlussreich. Da steht im Psalm 25, Vers 14, das Geheimnis, das trauliche Gespräch des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen denselben kundzutun. Ach, wir stehen im einen Bund, im neuen Bund. Und wir haben ein vertrautes Verhältnis zu unserem Herrn und zu unserem Gott und Vater. Amos 3, Vers 7. Ach, wie oft habe ich meinen Herrn gebeten, um dieses Wort zu öffnen. Denn der Herr, Jahwe, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. So auch für uns, für die Zeit des Endes und der Entrückung. Vielleicht wird Gott noch weitere Enthüllungen geben. Um die Botschaft zu verstehen, haben wir die beiden Hauptpersonen, das ist Paulus und Timotheus, um eine oder habe ich die beiden Hauptpersonen um eine Stufe höher gehoben. Da ist Timotheus jetzt ein Bild auf die Gemeinde. Manchmal verlasse ich das auch und dann wird es wieder konkret. Paulus und Timotheus, wird zurückgeführt auf Paulus und Timotheus. Aber das ist der Tenor des Vortrages. Ich hebe den Timotheus auf die Ebene der Gemeinde. Und Paulus wird dann natürlich ein Bild auf den, durch den Christus redet. Überall, wo der Geist spricht, und das tut der Geist in Paulus, der Geist Christi ist ja der Herr, er ist der Geist, da dürfen wir auch durchblicken, hinausblicken zu dem redenden Geist, zu Jesus. Und deshalb ist eine symbolische Auslegung durchaus berechtigt. Timotheus hatte einen griechischen Vater und eine jüdische Mutter. Und das ist für mich auch ein Bild auf die Gemeinde aus Juden und Heiden nach Römer 9, Vers 24. Diese Kombination Juden und Heiden, oder Nation besser, verkörpert Timotheus. Er wird, wie jetzt schon mehrfach gesagt, ein Bild auf die Gemeinde. Und dann noch einmal Paulus ein Bild auf Jesus oder besser auf das Sprachrohr Christi. Er spricht an Christi statt hier, wie in 2. Korinther 5, Vers 20 geschrieben steht. Ich rede an Christi statt. Und noch ein Wort dazu, um das zu betonen, zu vertiefen, dass auch diesem das möglich ist, Paulus auf die Ebene Jesu zu heben. Philipper 1, Vers 8. Wie ich mich nach euch sehne mit der innersten Regung Christi. Nicht wahr? Hier verkörpert sich oder hier zeigt sich sein Herr, der in ihm wohnt. Aber von Timotheus heißt es in Philipper 2, Vers 20, ich, Paulus, habe niemanden gleichgesinnt, der von Herzen für das Eure besorgt ist. Nicht wahr? Auch hier wieder, die Gemeinde soll den Paulus nachahmen, gleichgesinnt sein mit Paulus in der Verkündigung der Botschaft und in der Lebensweise mit Christus. Und deshalb kommen wir auch hier zusammen, um die Gesinnung des Paulus zu erkunden und sie nachzuahmen, wie er an manchen Stellen seiner Briefe sagt. Was ist nun die verschlüsselte Botschaft Christi, die er durch Paulus der Gemeinde geben lässt? Die er gezielt auf die Zeit des Endes geben lässt. Denn der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Einmal beeile dich, bald zu mir zu kommen. Es ist der Ruf Christi an uns, an die letzte Generation. Mache dich fertig. Wenn man zum Zug muss, nicht wahr? Der wartet ja nicht auf uns. Mache dich fertig. Beeile dich. Wir müssen jetzt zum Bahnhof, der Zug kommt oder auf die Gemeinde gesprochen. Beeilt euch. Ich beeile mich. Christus kommt bald wieder. Und ich sehe es einfach so, die Zeit ist reif geworden. Da ist natürlich die ganz große Frage an uns, wie geschieht das, wie können wir uns beeilen, geht das überhaupt? Ja, es geht durch unsere Hingabe und durch unseren Lebensvorsatz und unseren Lebensansatz. Davon spricht ja auch Petrus in seinem zweiten Brief, wenn dann die Erde verbrennt, der ganze Kosmos untergeht, da schreibt er in 2. Petrus 3, Vers 11, wie sollt ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, erwartend und beschleunigend, das gleiche Wort vom Grundtext her wie beeilen, beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes. Und damit wird angesprochen unser Wandel, unsere Frömmigkeit, unsere Hoffnung. Und wenn wir so leben, dann tut Gott auch etwas um seiner heiligen Willen. Nun könnt ihr sagen, ich weiß noch immer nicht, wie ich es machen muss. Sehen Sie, wir können uns selber nicht heilig machen, aber Gott, der Herr, kann es. Ich muss ihm das Thema übergeben, dass er an mir arbeitet, aber meine Bereitschaft muss da sein. Und deshalb heißt es in Philipper 1, Vers 6, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen oder Wirken. Gott ist es, der uns zur Vollendung bringt und uns zubereitet. Es ist die Bitte jetzt an mich, an uns, nach Heiligung, Reinigung und Wachstum zum Haupt hin, nach einem Wort von Dr. Paul Müller, nimm mir an unfertigem, jetzt habe ich jetzt etwas korrigiert oder umgeschrieben, nimm mir, was noch fehlt, schreibt er, ja, nimm mir noch, was an mir unfertigem ist und was zurückhält auf diese Erde, und gib mir, was mir noch fehlt. Und das darf unser aller Bitte sein, mich eingeschlossen. Noch ein Schriftwort soll das untermauern. Das bekannte Wort 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Er selbst Gott, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt auf die Ankunft unseres Herrn Jesu Christi. Treu ist er, euch ruft. Er wird es auch tun. Wissen Sie, das nimmt die Verkrampfung vom geistlichen Leben weg. Ja? Man fühlt sich ja oft so schlapp und so unfertig und so viel Fleisch ist noch an einem. Da kann man sagen, der Herr arbeitet an mir bis zum Schluss. Und noch etwas. In München habe ich im April 2016 über das Thema gesprochen, die zweite Gnade. Und diese Sache gehört hierher. Da schreibt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 14 und 15, er wolle die Korinther besuchen, damit sie eine zweite Gnade, nicht die zweite, sondern eine zweite Gnade hätten. Und zwar damit Paulus, der Ruhm der Korinther am Tag des Herrn Jesu ist. Das ist wiederum die Entrückung. Und dass die Korinther der Ruhm des Paulus sind, ebenfalls am Tag des Herrn Jesus Christus. Damit das gelingt, wollte Paulus vorher noch zu den Korinthern kommen. Das heißt jetzt auf unsere Zeit ausgelegt. Ich sehe das so, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Bevor Jesus wiederkommt, wird er noch einmal mit einer zweiten oder letzten Gnade zu uns kommen, damit er seine wartende Gemeinde vor seiner Wiederkunft noch einmal in einer zweiten Gnade begegnet und sie bereit macht, um sie sich eines Tages vollkommen darzustellen. Wir haben es in diesen Tagen auch gehört, dass nicht Heu, Stroh und Holz unser Mitbringsel nach oben ist, sondern Gold, Silber und edle Steine. Und ich denke, dass Gott uns einfach die Gnade gibt, dass er auf irgendeine Art und Weise Brüder oder was immer zu uns schickt, damit die Gemeinde vorbereitet wird, endgültig vorbereitet wird auf seinen großen Tag. Und jetzt steigen wir doch weiter ein in das Thema, der erste Name Demas. Denn Demas hat mich verlassen und hat den jetzigen Äon, den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen. 2. Timotheus 4, Vers 10. Demas, Deutsch, da hängt Demokratie dran, Demas, der vom Volke, schlicht und einfach übersetzt, der vom Volke. Der Demokrat meinetwegen auch, es wird auch nicht ganz falsch sein. Demas, das ist die Scheidung der Gemeinde der letzten Zeit. Gut ist, wenn er die Gemeinde verlässt und sie nicht durch Lauheit, durch Hineigung zu kirchlicher und politischer Korrektness unterwandert. Nicht, da steht jetzt eine ganze Seite hier in meinem Manuskript, was dieser Mann alles bedeutet. Ich werde nicht alles vorlesen, oder wenn, dann erhöhe ich meine Geschwindigkeit im Reden, weil sie eh schon alles kennen, was hier steht. Demas ist der Mann des Modern Lifestyle, der Mann des Feminismus, der die Frau auf die Kanzel lässt, der Mann der Wohlfühlwelle, der Mann unseres Äons, der Mann der neuen Toleranz, alles ist erlaubt. Der Mann, dem paulinischer Fundamentalismus oder gar die Inspiration der Schrift nicht mehr passt, der die Bibel nach seiner eigenen Vorstellung auslegt, sieht, dass er ganz modern heute geworden, nicht wahr, diese ganze Frage nach Feminismus und Homosexualität und dergleichen Dinge. Der Mann, der die Einheit der Religionen fordert oder fördert, der Mann des Dialogs mit den anderen Religionen, der Mann der neuen Moral, der Mann der neuen Geschlechterneutralität des Gender Mainstreams, der Mann, der ökologisch denkt, der Mann der Akzeptanz der Homosexualität und auch im Pfarrhaus, der Mann, bei dem zwar der Christus die Mitte des Wortes ist, aber von einer Inspiration weit entfernt ist, der Mann, der moderne Bibelübersetzungen unterstützt, einschließlich Volksbibel noch anderer. Jeder meint ja heute, er müsste eine neue Bibelübersetzung bringen. Am besten liest man die gar nicht, man wird etwas verrückt. Ja. Der Mann, der den Friedensprozess natürlich unterstützt, besonders im Nahen Osten gegen Israel opponiert und für die Palästinenser kämpft. Ach, da habe ich noch irgendwas aufgeschrieben. Der Mann, der für S21 demonstriert, das weiß ich gar nicht, wo das steht, ist auch nicht so wichtig, nicht da in Stuttgart. Ja, gucken Sie doch die Methodisten, die Kirchenleute an. Die rennen doch alle S21, in jedem Kirchenblättchen da bei uns steht doch über S21, oder jetzt heute nicht mehr, so steht S21 was. Und wie die gekämpft haben, die Pastoren.
Langsam.
Jetzt bin ich in dein Fahrwasser geraten. Also. Ich bin da mit der Seite gleich fertig, dann wird es wieder anders.
Geht's jetzt? Das könnte eigentlich nur mir passieren.
Ja, gerade. Jetzt, wenn du vorher Kaffee getrunken hast, wie du immer sagst. Der Mann, ich habe noch zwei Zeilen. Der Mann, der auch die Love-Parade unterstützt, nicht wahr? Der nach Berlin fährt.
In Deutsch reden.
Der die Liebesparade in Berlin unterstützt, wenn die auf den Wagen sitzen und ihre Homo-Welt zeigen, nicht wahr? Aber ganz neu, das ist sehr ernst, der letzte Satz, den habe ich gestern noch hingeschrieben. Das ist auch der Mann, der vielleicht die neue Pädophilie unterstützt, heißt Kinderliebe. Es ist da bei den Grünen, nicht der Volker Beck, ist da schwer in Bedrängnis gekommen, weil er das unterstützt hat vor 20, 30 Jahren. Aber jetzt habe ich in einem Blättchen gelesen, durch die Hintertüre wieder, durch neue Gesetzgebung und so weiter, dass die Pädophilie langsam wieder an Fahrt gewinnt. Und Knabenschändung ist eine der ganz, ganz bösen Dinge, die Paulus geißelt. Die kann einmal auch mit Höllenstrafe bestraft werden, könnte ich mir vorstellen, ohne es zu behaupten. Ja, das kann durchaus sein, dass man auch dorthin noch kommt, wenn man so ein Demas ist und die Gemeinde verlässt. Aber diese Demas-Typen, sind doch weitgehend schon von uns hinausgegangen. Demas hat mich verlassen und haben die Leibesgemeinde hinter sich gelassen und existieren nur noch als kirchlicher Torso, als kirchliche Rumpfgestalt. Und dort lassen wir sie auch. Wir müssen vielleicht da und dort eines Tages unsere Gemeinden endgültig verlassen, weil es einfach nicht mehr geht. Viele haben das schon längst hinter sich. Nicht wahr? Bei uns zu Hause hat einer gesagt, mein Sohn, wenn wir eine Pastorin kriegen, trete ich aus der Kirche aus. Nicht wahr? Und da müssen wir nicht bei allem mitmachen. Ach, da habe ich noch damals, das habe ich jetzt die Seite 2003 geschrieben, da habe ich dann noch drauf geschrieben, dieser Demas findet selbst noch gute Worte für Dorothee Sülle. Ja, das wissen wir schon heute gar nicht mehr, wer das war. Aber so ist eben etwas, das vor 20, 30 Jahren entstanden ist, steht nun auch noch was von gestern drin. Demas, das ist der Mann des Volkes, der Mann der Demokratie auch in der Kirche. Zweimal wird Demas genannt als Mitarbeiter des Paulus, am Schluss des Kolosserbriefes und am Schluss des Philemonbriefes. Aber Demas ging. Seine Liebe, seine Agape galt einer weltlichen Sache, dem bösen Äon, und nicht an erster Stelle dem Christus. Was fehlte eigentlich diesem Demas? Er zog jahrelang mit Paulus und dann ging er weg, zurück in die Welt. Solche Gestalten gibt es viele in der Gemeinde. Kann man denn überhaupt so zurückgehen? Sehen Sie, in unseren Jugendkreisen gibt es viele Jugendliche, sie sind begeistert mitgezogen. Können wir eigene Familie denken. Begeistert mitgezogen und einmal eine Kehrtwendung. Was ist da passiert? Paulus schreibt in Timotheus, 1. Timotheus 1, Vers 19, indem du den Glauben bewahrst, also muss man Glauben auch bewahren, und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen haben, siehe Demas, und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben. Hinzu kommt 1. Timotheus 5, Vers 12 über die jüngeren Witwen. Sie fallen dem Urteil anheim, weil sie den ersten Glauben verworfen haben. Das ist ganz wichtig. Es gibt einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Also kein Rausfallen mehr aus Christus gibt. Ich kann hier nicht dogmatisch über das Für und Wider in dieser Sache eingehen. Aber die Sache gibt es, sonst würde Paulus nicht darüber reden. Der erste Glaube. Das ist die erste Begeisterung, die Bekehrung vielleicht. Aber es wurde versäumt, den Glauben zu befestigen. In dieser Phase ist es wohl noch möglich, vom Glauben abzufallen, Schiffbruch zu erleiden oder den eigenen Lebensinhalt oder die eigenen Lebensplanung umzupolen. Meines Erachtens gibt es aber einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, aus dem Leib Christi meine ich damit, nämlich dann, wenn wir im Glauben befestigt sind. Kolosser 2, 7, so wandeln in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt wurdet, überströmend in demselben mit Danksagung. Da ist man dann fest dabei. Da wird aus einer Bekehrung eine echte Wiedergeburt. Da werden und sind wir richtig in Christus eingewurzelt und befestigt, dass kein Sturm uns mehr umwerfen kann. Und dann heißt es einfach, wir sind in ihm. Und da steht in 2. Korinther 1, Vers 21, der uns aber befestigt mit euch in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat das Angel des Geistes in unsere Herzen gegeben. Da gibt es keinen Schiffbruch mehr. Das ist meine persönliche Meinung. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die endgültige Lebensverbindung mit Christus, das Befestigtwerden durch Gott in Christus, das ist vielleicht der Akt, wo der erste Glaube verlassen wird oder hinter sich gelassen wird und ein zweiter, letzter, endgültiger Glaube in mir Wirklichkeit geworden ist. Wie gesagt, ich kann Ihnen das nicht dogmatisch sagen. Ich kann das einfach nur ableiten aus dem, was im Wort Gottes steht. Und dann das wunderbare Wort aus Galater 2, Vers 20, das wir alle auswendig kennen, ist sicher. Und ich denke sicher, alle, die hier sitzen, bejahen das und leben es auch. Galater 2, 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und das fehlte jenem Demas. Ich wünsche, dass wir alle keine Demasse sind. Und auch dann, wenn wir einer werden würden, gibt es noch eines, dass Gott uns einfach, wie es Paulus mit irgendwelchen zwei Leuten gemacht hat, wegnimmt, damit das Fleisch verdorben wird, aber der Geist gelebt wird in seiner Wiederkunft. Der ist treu. Wir wollen nicht dazu gehören. Wir sitzen hier, um etwas anderes zu hören, nicht wahr? Jetzt kommt der zweite. Crescens nach Galatien. Crescens, das ist der Wachsende. Und Galatien heißt Milchland. Gala, die Milch. So muss es auch im Glauben sein. Nach der Bekehrung und der Wiedergeburt kommt die Scheidung von der Welt, siehe Demas, und dann sofort soll das Wachstum kommen. Dem Wachstum ist ein wichtiger Begriff bei Paulus. Wer nicht wächst, bleibt stehen. Und dann gab es ein Problem in Galatien, dass Jesus, der ihnen vor Augen gemalt wurde, alles wurde aus dem Galaterbrief, durch ihr Lehrer zurückgedrängt werden sollte. Dort im Galaterbrief steht auch das Wort kein anderes Evangelium, Johannes Galater 1,6 oder 16. Und dort steht auch, wer hat euch verzaubert? Leider gibt es auch in unserem Einzugsgebiet solche Verzauberer. Ist wahr? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber das gibt es einfach. Und dort in Galater 2,14 spricht Paulus auch ein deutliches Wort zu Kephas. Und er sagt dem Kephas deutlich, mein lieber Kephas, so geht's nicht. Du kannst nicht Jude und Heide sein, ja? Oder du musst schon dich entscheiden, wo du hingehörst. Aber dort steht auch Galater 4,16, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt geworden ist. Nein, wir wollen auf dem klaren Weg der paulinischen Apostellehre bleiben und wir wollen und müssen wachsen. Nun sieht man leider geistliches Wachstum nicht. Ich kann nicht eine Messlatte mitbringen und sagen, stell dich mal hin, 1,60 Meter bist du schon geworden. Nein, geht nicht. Aber so fängt es an, mit Milch. Das sind die Anfangslektionen des Glaubens. Jetzt hört einmal zu, ihr habt es schon oft gehört, heute dann nochmal, Hebräer 6, Vers 1 und folgende. Zu den Grundbegriffen des christlichen Glaubens nach dem Hebräerbrief gehört Buße, das sollen wir Bescheid drüber wissen, Buße weg von toten Werken, Glauben an Gott, das können wir alles noch unterschreiben, jetzt geht's aber los. Lehre von Taufen, das sollen wir auch verstehen, gehört zu den Anfangselementen. Dann das vierte ist Hände auferlegen. Dann das fünfte, die Lehre über Auferstehung der Toten. Und das sechste, das ewige Gericht. Was gibt es für Streitigkeiten in der Christenheit über die Auferstehung der Toten, über das ewige Gericht, nicht wahr? Und bei uns gehört es zu den Anfangsgründen. Was hat der Paulus seinen Sklaven, die dazugehört haben, alles zugemutet? Und wir machen eine Wissenschaft draus und meiner muss auf die Uni gehen, studieren, damit man das versteht. Ne, wenn es dort kommt, verstehen Sie es gar nicht. Kommen Sie lieber hierher. Diese Dinge gehören zu uns, wie das einmal eins. Und wir sollen uns doch der höheren Mathematik zuwenden. Nicht wahr? Von der Barmherzigkeit und vom Leib Christi und von Israel und von seiner Braut und von vielen anderen Dingen, auch über die tägliche Belehrung, was wir in diesen Tagen gehört haben und so weiter und so weiter. Es scheint ein Problem in der Christenheit zu sein, dass sie nicht wachsen will. Johannes, es ist dein Thema. Jetzt kommt es mal von meiner Seite auch. Doppelgenäht hält besser. Es ist das Problem der Christenheit, dass sie nicht wachsen will. Auch Paulus klagt, 1. Korinther 3, Vers 2, ich habe euch Milch gegeben, nicht feste Speise. Unser Weg geht vom Milchbaby, vom Anfang, der ersten Schritten als gläubiger Mensch, zum erwachsenen Manne. Der Fülle Christi, das ist das große Thema. Die Fülle Christi, die Fülle des Geistes, Innewohnung des Vaters, vollkommen dargestellt in Gott, das ist höhere Mathematik unseres Glaubenslebens. Bitten wir Gott, dass er uns das Wachstum gibt, denn Gott gibt das Wachstum. 1. Korinther 3, Vers 7. Und wieder sind wir bei Gott, nicht bei uns, nicht wir müssen krampfhaft im Spiegel stehen und gucken, wie ich wieder geistig schöner aussehe. Nein, sondern Gott gibt das Wachstum. Wieder ihm hingeben, hinlegen. Herr, Vater, im Namen Jesu, du musst es machen, ich kann es nicht selber. Es ist einfach so. Ich betone hier deutlich, und das ist ja hier, wie sagt man, Eulen nach Athen tragen. Das heißt also, das ist schon lang bekannt. Ich betone hier deutlich, Wachstum in der Gemeinde, das ist am Leib Christi für mich ohne Paulus undenkbar. Du kannst nicht wachsen, wenn du nicht den Paulus gelesen hast. Unmöglich. Wachsen heißt, ich lerne das, was den Glauben und andere Heilswahrheiten betrifft, immer tiefer kennen und lebe darin. Das ist wichtig, nicht wahr? Ach, früher, wenn ich noch so jung und frech war, da habe ich immer vom Losungsbüchlein Christen gesprochen. Der steht morgens auf, sitzt den Kaffeetisch, liest Losungsbüchlein und dann geht's ab zur Arbeit. Da kommt er abends wieder nach Hause. Und dann kommt er abends wieder nach Hause, so müde, dass nur der Fernseher angeht, nicht wahr? Das ist ein Losungsbüchleins Christen. Also, das ist ein veraltetes Wort in meinen Manuskripten, das habe ich mal wieder rausgeholt. Ich habe hier noch aufgeschrieben, aber da gehe ich nur mit den Überschriften drüber, sonst reicht die Zeit nicht. Es gibt 5 wesentliche Bereiche des Wachstums für uns. Erstens, Kolosser 1, Vers 5 und 6. Wachstum, wachsen im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das heißt für mich mit dem Wort leben. Zweitens, wachsen zum Haupt hin, in Christus hinein, Epheser 4, Vers 15. Das heißt, mit Christus leben. Drittens, in der Gotteserkenntnis wachsen, Kolosser 1, Vers 10. Das heißt, mit Gott, dem Vater, leben. Viertens, im Glauben wachsen, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Das ist für mich das vertrauensvolle Einssein und das vertrauensvolle Leben mit Christus. Und fünftens, in der Gnade wachsen. Zunächst ein Wort des Petrus, 2. Petrus 3, Vers 18. Die Gnade wirkt an uns. Alles Gnade ist unter anderem das umsonst Gottes. Gnade ist das, was er uns umsonst gibt. Und dann steht in 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht anders. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Jeder hat eine Gabe und eine Aufgabe bekommen. Wenn wir diese Gabe und Aufgabe leben, dann dürfen wir sie leben und ausführen durch die Gnade Gottes und Gott und seinen Segen dazu bitten. Das ist Wachsen in der Gnade. Wachsen heißt natürlich dann sechstens, sich nach Christus ausstrecken und ihm gleich werden, Epheser 4, 13, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis, Epignosis, der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi. Die Bedeutung des Christseins jetzt als Zusammenfassung, die Vollausreife der Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu. Wachsen von der Milch bis zur Vollausreife auf die Wiederkunft Jesu. Jetzt kommt der dritte. Titus nach Dalmatien. Titus heißt von Gott geehrt, wie auch wir. Im Ernst sage ich das, wir sind von Gott geehrt und geliebt. Er ehrt uns auch. Und manches Mal, wenn wir ihm Unehre machen, dann beschämt er uns manchmal auch nicht, sondern lässt uns die Ehre, die er uns zugesprochen hat. Dalmatien, was heißt das? Dalmatien heißt zwecklose Glut. Habe ich sicherlich im Namensbuch von Heinz Schumacher herausgeholt. Vergeblicher Schein, verführerische Fackel. Noch einmal. Zwecklose Glut, vergeblicher Schein, verführerische Fackel. Das ist die Situation unserer Zeit, der Vorendzeiten, vielleicht dann auch der Endzeit, diese zwecklose Glut. Man begeistert sich für viele, viele Dinge, die in den Augen Gottes nichts wert sind. Habakkuk 2, Vers 13, was die Nationen schaffen, das schaffen sie für das Feuer, nicht wahr? Erinnern Sie sich noch zurück, wie haben sich die Leute für Kröten und Ökologie und Feminismus und Robbenbabys begeistert, nicht? Das ist jetzt alles vor 10 Jahren aufgeschrieben worden. Aber dann, heute, der Einsatz für die Palästinenser und die Zwei-Staaten-Lösung. Dann die Glut der unsinnigen Wut gegen Israel und auch gegen die Christen übrigens, nicht wahr, vom neuen Atheismus. Und worüber können sich die Nationen aufregen? Die Rettung des Weltklimas, wenn ich Frau Merkel denke, sie will das Weltklima retten, sollte sie gucken, dass sie sich selbst rettet. Nicht wahr? Ja, und dann, wie ich schon am Anfang sagte, eifern für Ökologie und Feminismus und dergleichen Dinge. Die Welt kann sich aufregen, erregen für viele Dinge, die keinen Wert haben. Dann, wir sind gesandt in die Welt des vergeblichen Scheins. Das ist die Welt der Werbung, der Lichteffekte, die Welt der sinnlosen Partys und der sinnlosen Geselligkeit, die Welt der Smalltalks. Das kann ich gar nicht, dieses Geschäft, das beherrsche ich nicht, aber es gibt Leute, die können das sehr gut. In die Welt, eine Welt mit vergeblichem Schein, die leuchtet zwar, aber hat keinen geistlichen Inhalt mehr. Die Welt ist die Handy- und Fernsehwelt, Internetwelt, und da hocken sie alle, die Kinder, vor ihren Mobiltelefonen und ihrem Internet und kommunizieren miteinander. Jeder Gedanke, der ihnen gerade in den Kopf kommt, wird gleich mit einem SMS weitergegeben, gibt wieder die Antwort. So kann man sein Leben auch zubringen, natürlich auch, das ist unsere Welt. Deutschland, Amerika, Israel, überall dasselbe. Und dann die verführerische Fackeln, die Welt der verführerischen Fackeln. Das ist die Welt der Verführer. Unter Einbindung aller Religionen. Das ist die Welt, die Lehrer hervorgebracht hat, die ihnen in den Ohren kitzeln. 2. Timotheus 4, Vers 3. Ich wiederhole es noch einmal. Ich weiß nicht, was mit der Kassette passiert. Naja, ich werde deshalb nicht ins Gefängnis kommen. Der neue Papst, auch so einer. Nicht wahr? Und alle diese Leute sind im Prinzip nicht mehr missionierbar. Finger weg. Früher habe ich sie Gurus genannt, solche Meinungsbildner. Oder die ständig neue Musik. Alle 2 Jahre ist so ein Lied, habe ich jetzt gelesen, wieder verschwunden. Das gemacht wird. Und die alten Lieder, die kennt man nicht mehr. Da werden Großkonferenzen abgehalten. Für Mission jetzt zum Beispiel habe ich den Flyer hier. Ist auch ein modernes Wort, Flyer. Ja. Da steht also Missionskonferenz. Obendran, der mit B anfängt, Professor Dr. Heinrich Bedford Strom, ja. Dr. Steve Croft und so, Michael Diener, und da kommen sie alle miteinander, 25. bis 25. März 2017, Dyna Missio Kongress in Berlin. Da gehe ich nicht hin.
Wir auch nicht.
Dalmatien. Das ist die Gemeinde in der Bewährung der Nichtigkeit dieser Welt und ihrer Verführung. Und da sollen wir uns bewähren. Der nächste. Lukas ist allein bei mir. Lukas war der Privatarzt von Paulus. Der hat einen Privatarzt gehabt. Hat mir gut gefallen. Nicht mein Vater, der hat auch seinen gehabt. Also, jedenfalls hat es dann ein bisschen so. Dr. Hermann war das, ja, wer es also wissen will. Ja. Ah ja, natürlich. Ja. Also da habe ich dann mich an die beiden erinnert. Erinnern Sie sich, wir haben Timotheus auf die Ebene der Gemeinde gehoben und damit Paulus als Modell auf Christus. Und jetzt ist da oben Jesus nicht alleine. Lukas ist bei ihm. Lukas ist das, auf Deutsch das Licht, habe ich vergessen zu sagen. Lukas ist das Licht. Das Licht ist alleine bei mir. Was steht denn Daniel 2, Vers 22? Bei ihm wohnt das Licht. Das Licht ist allein bei ihm. Er ist droben im Licht, natürlich.
Bei ihm ist die Lichtswelt da oben. Bei ihm ist das Licht des Vaters natürlich auch. Und das Licht ist einfach bei ihm. So steht es geschrieben, Daniel 2,22. Dann ist bei ihm die Lichtswelt, das sind die Engel. Dann ist bei ihm die Wolke der Zeugen. Dann ist bei ihm die Schechina, um im Alten Testament zu sprechen, die lichte Wolke, die im Neuen Testament auch erscheint. Und er selbst ist ja das Licht der Welt. Was ihm fehlt, unserem Haupt und Herrn Jesus Christus da oben jetzt, wo das Licht bei ihm ist, das ist die Gemeinde, sein Leib. Die fehlt. Noch ist sie nicht da. Aber eines Tages wird es heißen nach der Entrückung, bei ihm ist jetzt sein Leib. Dann ist auf einmal der Fülle Christus da, um alle Verheißungen auszuführen. Und erst dann kann die Endzeit losgehen. Weil nämlich, und das hat Ströder geschrieben, erst muss der Gerichtshof zusammensitzen, bevor das Ding am der Verhandlung losgeht. Und so ist es auch, um alle Verheißungen mit ihm auszuführen. Lukas, der geliebte Arzt, möchte ich doch noch unterstreichen. Licht ist ein Arzt. Alles, was ans Licht gestellt wird, wird geheilt. Nicht wahr? Alles, was ans Licht gestellt wird, wird geheilt. Lukas, das ist das Licht beim Herrn, das Licht, das heute beim Herrn ist, ohne Gemeinde. Aber das Licht bleibt auch da, wenn die Gemeinde dort ist. Das sollte ich doch betonen, das verschwindet ja dann nicht. Wir scheinen heute wie Lichter im Kosmos, Philipper 2, Vers 16. Und dann werden wir da oben noch viel herrlicher scheinen, wenn wir verwandelt sind und ganz mit ihm und bei ihm sind. Der fünfte. Nimm Markus und bringe ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Dieser Markus, der ist mal abgehauen irgendwann und dann haben sie Streit gekriegt, der Barnabas und der Paulus. Aber jetzt hat sich das Verhältnis wieder geändert. Paulus schreibt auf einmal, er ist mir nützlich zum Dienst. Was ist Markus? Wer ist Markus? Wir übersetzen Markus, das ist nun eine etwas schwierige Sache. Heinz Schumacher übersetzt den Namen mit zart, furchtsam, höflich. Das ist wohl die griechische Ableitung. Aber das kann auch eine lateinische Ableitung geben, dann heißt das Hammer. Und das ist sehr interessant. Oh ja, sehr interessant, Hammer. Und dann habe ich dann verzweifelt gesucht, eine hebräische Ableitung, denn das kann ja auch hebräisch sein, das Wort Markus. Und da gibt es auch eine Marak, das heißt treiben, polieren, scheuern. Und vielleicht gibt es auch noch einen anderen Hintergrund, vielleicht dann heißt das ausspeien und so weiter. Kann sein. Also, hebräisch dann reiben, polieren, scheuern und eventuell auch ausspeien. Markus, so sehe ich das, sind die guten Werke, die wir mitbringen. Werke sind auch in der oberen Welt nützlich zum Dienst, denn wir wollen ja die Verheißungen mit Christus ausführen. Das sind ja auch dann letzten Endes Werke. Wir bringen die guten und saden Werke mit, zu denen wir von Paulus häufig aufgefordert werden. Ich denke an ein Wort aus Titus 3, Vers 8 und 14. Vielleicht lese ich das. Ja, da muss man nicht viel blättern, wenn man den Timotheus schon hat. Titus 3, Vers 8 und 14. Das Wort ist gewiss. Und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Titus 3, Vers 8. Auf dass die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Das ist Markus, gute Werke. Oder? Lass aber auch die unsrigen lernen, in Vers 14, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Das gehört einfach dazu. Allerdings, wenn wir mit den Werken gerecht werden sollen oder wollen, dann sind wir hier falsch am Platz. Dann ist dieses eine Wort, diese eine Wurzel, die dahinter stehen könnte, richtig zum Ausspeien. Mit Werken gerecht werden wollen, das ist zum Ausspeien. Ich sagte schon, Paulus nahm den Markus zuerst nicht mit und er kehrte nämlich um und wahrscheinlich wegen der Ablehnung der Werke zur Erlösung. Der hat sich an die Gnadenbotschaft gestoßen wohl. Er war wohl noch etwas in jüdischem Hintergrund. Aber er musste dann auch irgendwann lernen, dass Werke zur Erlösung nicht tauglich sind. Dann aber, wenn man seine Werke in den Tod gegeben hat, dann sind sie nützlich. Denn wir sind ohne Werke gerechtfertigt worden, dann sollen wir aber als Auswirkung der Rechtfertigung auch gute Werke, Werke des Glaubens im Anschluss bringen. Und deshalb, so sehe ich das, die Verwerfung und Wiederannahme des Markus. Und hier wird auch die Konsequenz des Paulus deutlich, dass er einen, der mit nicht mitnimmt, der nicht akzeptieren will, dass man durch Werke nicht gerechtfertigt wird. Und das ist auch die Not in den Gemeinden, dass man die, die nicht hineinpassen und einfach nicht den Glaubensweg, den richtigen gehen wollen, einfach drin lässt und sie dann einfach mitschleppt. Konsequenz in der Gemeinde ist mitunter ganz wichtig. Eine Anwendung auf uns bezogen, um mit Offenbarung 2, Vers 19 zu reden. Die ersten Werke, nicht Offenbarung 2, 19, das steht von den ersten Werken. Die ersten Werke, das sind für uns die Gesetzeswerke, mit denen man nicht gerecht werden kann. Die zweiten oder letzten Werke, die sind auf der Basis der Gnade und des Glaubens. 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Und deshalb sind das die Werke des Glaubens, die zarten und guten. Man kann das auch anders kombinieren. Die ersten Werke, das sind die Gesetzeswerke des ersten Bundes. Und die Glaubenswerke sind die Werke des neuen Bundes. Die Werke des Glaubens, das ist der Ausfluss unseres Glaubens. Und danach dessen, was wir daraus machen. Sechstens. Also noch einmal Markus, die guten Werke, die nützlich sind zum Lohn und zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Tychikus heißt auf Deutsch glücklich oder Glückskind. So. Aber Ephesus. Auch hier gibt's mehrere Übersetzungen. Heinz Schumacher wieder. Zugelassen, erlaubt, passt sehr gut. Zweitens die Luststadt. Und drittens, wenn wir es vom Hebräischen her sehen, dann heißt das Ende und Aufhören Ephes. Ende, Aufhören, Grenze und so weiter. Oder heute Ephes ist im Hebräischen einfach Null. Also Ende, Aufhören. Tychikus wurde oft als Bote benutzt. Epheser 6, 21 können Sie nachlesen. 2. Timotheus 4, Vers 12 hier in unserer Geschichte. Tychikus ist demnach der Glücksbote. Den hat einfach Paulus als Bote benutzt. Er hat eine glückliche Botschaft überbracht. Und jetzt wird dieser Tychikus noch einmal nach Ephesus geschickt, obwohl im ersten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes steht, die ganze Asia hat mich verlassen. Und Ephesus war die Hauptstadt der Asia, also diese Provinz Asien, wo heute Türkei ist. Ich sehe das so. Dieser Tychikus stellt die letzte Sendung der Gemeinde in eine abgefallene Welt und Kirche dar. Die letzte Glücksbotschaft, auch vielleicht meine und deine Sendung, je nachdem, wo Gott uns hingestellt hat. So ein letzter Bote des Evangeliums, bevor Jesus wiederkommt. Und wir haben seit der Wende ungefähr auch eine glückliche Situation, dass wir die Botschaft hineintragen dürfen nach Russland, obwohl das wieder schwierig geworden ist. In die ganz Asien, selbst in die Türkei mit allergrößten Schwierigkeiten, nach Afrika, nach China und auch teilweise in den Islam. Die Organisationen, die Islammission machen, die berichten von Erweckungen im Islam. Im Einzelnen kann ich nichts dazu sagen, ich lese das halt. Aber das ist sehr erstaunlich. Und heute kommt der Islam zu uns. Und allem, was man in beängstigender Weise diese ganze Geschichte sagen kann, es gibt viele Gemeindengruppen, die sehen darin eine letzte Glücksbotschaft an diese Menschen, dass sie sich bekehren und Jesus finden. Ich habe am 17.11.1993, es war ein Mittwoch, steht mein Manuskript, in mein Manuskript hineingeschrieben, Wenn die Botschaft zum Islam und nach China kommt, dann kommt wirklich der Schlussakkord. Ich wäre mein eigener Prophet, wie ich das wieder gelesen habe. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, vielleicht gerade mit dem Islam der Schlussakkord. Die letzte Glückssendung der Glücksbotschaft des Evangeliums. Die scheidende Gemeinde geht noch einmal hinein in die Welt der Kirchen und bringt das Evangelium der Gnade, ein Wort aus Apostelgeschichte 20, Vers 24. Nicht, es gibt so viele spezielle Missionseinsätze heute in Großstädten, in allen möglichen Milieus, habe es schon erwähnt, im Islam. Andere gehen nach Afrika, andere sind bei OM und Heilsarmee und wo auch immer. Und sie tun ihren Dienst, um auch das letzte Glied am Leibe Jesu Christi zu finden. Die Glücksbotschaft des Evangeliums der Gnade hört dann vorerst auf, wenn die Entrückung geschehen ist, dann ist die Gnadenzeit vorbei und dann kommt ein anderes Evangelium, kommt wieder ein jüdisches Evangelium zurück, bis dann auf der neuen Erde, im neuen Himmel, wieder das Evangelium der Gnade verkündigt wird. Also Tychikus, die letzte Botschaft am Ende unserer irdischen Tätigkeit. Jetzt kommt was. Den Mantel, den ich zurückgelassen habe in Troas bei Carbus, bringe mit und die Bücher und die Pergamente. Eigentlich Membranen. Ich mache es sehr kurz jetzt. Ich beziehe das sofort auf Jesus. Der Mantel ist ein Reisemantel. Gibt es vom Grundtext her Ableitungen, Überlegungen. Das ist ein Latinismus auch hier. Eine Pelerine, sowas ähnliches. Ein Reisemantel. Den Reisemantel, den ich Jesus in Troas, Deutsch Durchbohrung, bei meiner Durchbohrung, am Kreuz, als ich Carbus Frucht brachte, den bringe mit. Und auch die Bücher und die Pergamente und die Membran. Das heißt, als Jesus durchbohrt wurde und Frucht brachte, da ließ er etwas zurück. Nicht er selbst, sondern was er anhatte. Und das ist die Erinnerung an ihn. Dieser Reisemantel ist die Erinnerung an den erniedrigten Jesus Christus. Dann ist er gen Himmel gefahren, aber der Reisemantel blieb bildlich gesprochen zurück. Es ist die Erinnerung an seine Erniedrigung und an seine Schwachheit, seine Äußerlichkeit, wie er gelebt hat in dieser Zeit, als er auf der Erde war. Was ist unsere Erinnerung an Jesus? Es ist der umherziehende und verkündigende und heilende Jesus, an den wir uns erinnern. Es ist seine Schwachheit. Er wurde in großer Schwachheit gekreuzigt und ihm wurde widersprochen. Und das ist das Gedächtnis an seinen Tod und seine Leiden. Das demonstrieren wir im Abendmahl. Verkündigt den Tod, bis er kommt. Noch einmal, der Mantel ist die Erinnerung an sein Tun als Mensch, seine Niedrigkeiten, seine Schwachheit. Und nun steht dort in 1. Korinther 11, Vers 26, bis er kommt. Wenn Jesus wiederkommt, dann hört diese Zeit des Gedächtnisses an seine Erniedrigung, an seine Kreuzigung und großer Schwachheit und seinen mühevollen Verkündigungsheilungsdienst auf. Deshalb muss der Mantel weg. Dann lässt sich das menschlich gesprochen der Erhöhte nicht mehr gefallen, dass man ihn mit Füßen tritt und dergleichen Dinge mehr. Dann zeigt er seine Siegesmacht. Und das demonstrierte die ganze Offenbarung, schon Matthäus 28, 18. Mir ist die alle Gewalt gegeben, Himmel auf Erde. Nichts mehr von Reisemantel. oder die Offenbarung, wie da steht und der siegende und verherrlichte Christus, wie er dann das Buch öffnet. Und dann als der große Richter der letzten Tage dann in Erscheinung tritt mit all den Gerichten und all den Dingen, die auf die Erde kommen. Nichts mehr von dem schwachen Jesus. Zwar muss die dortige Gemeinde auch noch verfolgt werden, durch Leiden gehen, das ist richtig. Aber Jesus ist jetzt der siegende, erhöhte, gesalbte, gekrönte und auferstandene Herr. Also das war der Reisemann, der mitgebracht werden soll. Wenn die Gemeinde geht, ist der ernährte Jesus vergessen. Die Bücher bringen mit, besonders die Membran oder die Pergamente. Für mich sind die Bücher die Auslegungen des paulinischen Evangeliums. Und die Membranen oder die Pergamente sind für mich insbesondere die Paulusbriefe an sich. Auf die Membranen hat man geschrieben, Notizen, das waren wie Notizbücher, Stenogramme, so schreibt Carsten Peter Tiede, ganze Briefe und Abschriften. Und diese Membranen sind für mich nichts anderes als die Abschriften der Paulusbriefe. Timotheus oder die Gemeinde bringt diese Dinge mit, das bedeutet für mich, wenn die Gemeinde weg ist, dann ist auch das paulinische Evangelium selbst weg. Es existiert vielleicht noch zwischen Buchdeckeln, aber es wird nicht mehr verkündigt. Und das Verständnis, die Erklärung der paulinischen Botschaft, die Bücher, die sind auch weg. Keiner versteht es mehr, schon heute nicht und dann erst recht nicht mehr. Auf der Erde wird wieder aus der Tradition Israels verkündigt, sprich für Evangelien, Apostelgeschichte, dergleichen Dinge mehr. Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann hat die Gemeinde ihren irdischen Weg endgültig zurückgelegt. Und dann erinnern wir uns an diese 2000 Jahre. Noch einen muss ich nochmal wiederholen. Der Reisemantel ist weg. Der leidende Christus, der schwach, also in Schwachheit gekreuzigte, der erniedrigte Christus ist weg. Die Paulusbriefe sind weg. Das Verständnis des Paulus ist weg, was Neues kommt. Und dann erinnern wir uns, wie diese 2000 Jahre waren. Paulus, Timotheus, Titus, Apollos, Aquila und Priscilla, Asia, Mazedonien, Achaia, Zypern, Kreta, Syrien, Silizien, überall war Paulus. Rom, Spanien, Dalmatien, Illyrien, Jerusalem und Israel. Und dann ging die Botschaft nach Nordafrika, Europa, Amerika, Türkei war wichtig, Weltmission. Römer 15, Vers 10. Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volke, so wird einmal das Ziel sein. Lobe den Herrn, alle Nationen, alle Völker sollen ihn preisen. Es wird sein, die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf ihn werden die Nationen hoffen. Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung aberfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich könnte hier aufhören. Wenn ihr auch noch ein bisschen zuhören wollt, erzähle ich euch noch was über Alexander den Schmied und noch die Schlussverse aus dem vierten Kapitel. Alexander der Schmied, sagen wir noch 10 Minuten. Alexander der Schmied, wer ist das? Der Schmied ist der, der die Waffen schmiedet. Das ist alttestamentlich schon. Der Schmied ist der, der die Waffen schmiedet. Übrigens, das Wort Kain hängt auch da irgendwie mit zusammen. Es ist letzten Endes der altböse Feind, der gegen Israel kämpft. Dieser widersteht unserem Wort bis zum heutigen Tag. Das spüren wir doch, wie oft Widerstand da ist. Wo in der Gemeinde Jesus verkündigt wird, dort ist der Böse auf dem Plan. Was ich jetzt sage, versuche ich so kurz wie möglich zu machen, weil das ist jetzt eine ganz andere Welt. Alexander, das ist Griechenland. Mit Alexander dem Großen ab 330 ungefähr vor Christus hat der Hellenismus angefangen, sprich die griechische Welt mit Welt, auch Welthandel und dergleichen Dinge mehr. Und auch Zerstreuung der Juden und die Griechen, das geht alles ungefähr in diese Zeit zurück. Griechenland hängt da zusammen mit Philosophie. Alexander heißt Philosophie für mich jetzt ausgelegt. Aber der Schmied. Da wurde im Jahre 1770 in Stuttgart ein Mann geboren namens Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel wurde ein berühmter Philosoph. Er hat den Weltgeist hineingebracht in die Philosophie. Er hat gesagt, die Vernunft treibt den Weltgeist, nicht wahr? Man versteht das alles nicht so richtig, muss man auch nicht ganz verstehen. Jedenfalls, er hat so die Geistesdenken in die Philosophie hineingebracht. Von ihm stammt auch der Satz These, Antithese, Synthese, nur so nebenbei. Also die Vernunft ist das Prinzip des Weltgeistes. Und nun ist Folgendes passiert. Der Hegel, von dem Hegel seiner Lehre haben sich die sogenannten Linkshegelianer abgespalten. Und die Linkshegelianer waren radikale Atheisten und dergleichen mehr. Und aus diesem Linkshegelianismus ist der Sozialismus entstanden. So. Und so kurz vor 1840 war diese ganze Geschichte schon fertig. Und jetzt komme ich gleich zu Karl Marx zu sprechen, zum Kommunismus, darauf geht das hinaus. Und von diesem Linkshegelianismus stammt auch, also neben Sozialismus und Kommunismus später, auch die atheistische Theologie ab. Da gab es in Berlin einen Professor der Theologie und er hat den Atheismus verkündigt. Das ist vielleicht eine Gotteslehre. Und jetzt ist in diesem ganzen Linkshegelianismus eine Schlüsselfigur. Sie werden sicherlich alle diesen Namen nicht kennen. Das ist so ein verborgener Name und der Kerl ist so wichtig. Moshe Hess. Weißt du, wer es ist? Moshe Hess. Der rote Rabbi. Ein Jude. Moshe Hess hat Karl Marx, der wahrscheinlich damals schon ein Satansanbeter war, vermutlich, 1841 im Sozialismus bekehrt und auch dieser Engels, Friedrich Engels und auch den russischen Anarchisten Bakunin. Und von der Zeit an lief Karl Marx und Engels mit dem Sozialismus und dann später mit dem Kommunismus herum bis zum Kommunistischen Manifest 1848. Was bedeutet das? Übrigens, Karl Marx war eine der widerlichsten Figuren, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Auf jeden Fall der Neuzeit. Der gute Mann aus Trier ist genauso eine Lüge wie vieles andere auch. War eine widerliche Gestalt. Zwei Leute haben durchgehalten, drei. Engels, seine Frau und seine Hausgehilfin, die haben durchgehalten. Der hat übrigens ein Kind gezeugt, noch so nebenbei. So, und von diesem Marx, Linkshegelianismus, Marx, Engels und wie sie alle heißen, ist dann der Kommunismus entstanden. Und für mich ist der Kommunismus der Schmied. Was hat dieser Schmied, solange es den Kommunismus noch gab, die Gemeinde verfolgt?
Alles jüdische Söhne.
Ich habe gerade von Moshe Hess gesprochen. Antwort. Das ist aber nicht nur der Kommunismus. Das ist der militante, aggressive Atheismus, wie er heute wieder aufsteht. Insbesondere durch die Linken vertreten und auch durch die träumerischen Grünen. Nicht wahr, die Grünen sind Träumer. Judasbrief, wenn Sie lesen, diese Träumer lästern das und jenes. Das sind die Grünen. Der militante, aggressive Atheismus, vertreten auch durch Kommunismus und Sozialismus. Und er ist noch nicht tot. Gehen wir doch nach Russland, das neue Russland zwischen Putin und der Kirche dort. Gehen wir nach Ostukraine. Gehen wir nach China. Gehen wir nach Nordkorea. Gewisse Länder in Afrika. Er ist nicht tot. aber er formiert sich in irgendeiner Weise immer neuer, immer wieder neu und aggressiver. Und er wird die Christen je länger, je mehr noch mehr bedrängen und bedrohen. Davor sollen wir uns hüten. Dass natürlich der Islam dazu gekommen ist, das ist, hat man damals noch nicht wissen können. Aber auch der Islam steht im Neuen Testament. Ich lese Ihnen vor, Galater 4, Vers 29. Das hat natürlich mit Alexander dem Schmied nichts zu tun, aber trotzdem, es gehört dazu. Galater 4, 29, ab Vers 28. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak, Modell auf Jesus, Kinder der Verheißung. Galater 4, Vers 28. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleische geborene, der Ismael, den nach dem Geiste geborenen Isaak verfolgte, so auch jetzt. So auch jetzt. Wie damals Ismael den Isaak verfolgte, so verfolgt Ismael heute die Gemeinde. Wundern wir uns da? Aber Vers 30. Sie dürfen im Hinterkopf die voll wunderbaren Verheißungen über Ismael auch akzeptieren. Aber jetzt kommt erst Vers 30. Was sagt die Schrift? Stoße hinaus die Magd in ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Als auch Brüder sind wir Kinder der Magd, sind wir nicht der Kinder der Magd, sondern der Freien. Das ist eine Verheißung auf unsere Zeit. Ich komme so langsam zum Schluss, und nicht langsam, sondern schnell.
5 Minuten noch.
Okay, dann ist es Band voll. Ja. Der Herr stärkte mich, 2. Timotheus 4, 17, als bei meiner Verhandlung, auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde und alle Nationen hören möchten. Das ist unsere Aufgabe auch. Das fasst das Schlusswort. Auf dass durch mich die Predigt vollbracht werde und alle Nationen hören möchten. Und das bitte ich auch für uns, dass durch uns die Predigt vollbracht wird bis zum Schluss. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, Vers 18, welchem die Herrlichkeit sei in die Zeitalter der Zeitalter. Und noch, und jetzt wirklich ganz zum Schluss. Der Herr bewahre uns von jedem gut bösen Werke und bewahre uns für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei in die Äonen der Äonen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, habe du Dank, dass du die Macht angetreten hast nach deiner Himmelfahrt, die Krönung des Vaters durch den Vater, und sagen kannst, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wir sind eine verängstigte Schar, wir sehen alles, was um uns herum passiert. Und dann dürfen wir aber aus tiefstem Herzen sagen, dir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Noch müssen wir den Niedrigkeitsleib tragen, ja, den Reisemantel, wir staubbedeckt durch diese Welt gehen, bis wir das alles auch ablegen dürfen und bei dir ankommen und verherrlicht werden, verwandelt werden. Ja, nun haben wir noch einen Auftrag in diesen letzten Tagen. Gib uns Gnade dazu, dass wir unseren Dienst vollenden. Jeder an seinem Platz. Jeder hat eine kleine Aufgabe. Es gibt Mini-Aufgaben, es gibt große Aufgaben. Nur mögest du uns darin segnen und unseren Weg weisen und mit uns gehen. Vater, schenke du es uns, dass der Christus in uns verherrlicht wird. Sonst groß wird, immer größer wird, dass wir ganz in dir leben. Noch nach deinem Willen tun, nach deinem Willen leben. Meine Speise ist die, dass ich den Willen des tue, der mich gesandt hat. So sagst du, Jesus, in Johannes 4, Vers 34. Das möge auch uns gelten. den deinen Willen tun. Aber wir haben auch Fleisch und Blut noch, Herr Jesus. Und das kämpft. Das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Das steht im Galaterbrief. Und das erleben wir jeden Tag, vielleicht manchmal jede Stunde. Und dann quält uns oft unsere Niedrigkeit, unsere Krankheit, unsere Schmerzen und vieles andere Ding, andere mehr. Aber wir wissen, wir sind in dir geborgen. Du mögest uns immer wieder groß werden und lebendig werden, dass wir wissen und merken, du bist bei uns. So schließ uns ein in deinen Frieden. Und Vater, wir wollen über alles dich anbeten und dir die Ehre geben im Namen Jesu. Wer den Sohn ehrte, er dich. Und dich wollen wir ehren im Namen deines Sohnes. Vater, und geh mit uns den Tag und in die ganzen restlichen Tage und die Vorträge und segne uns miteinander. Und noch einmal, schließ uns ein in deinen Frieden. Lass uns wachsen zu dir hin, dem Haupt, bis wir einmal bei dir sind, droben im Licht. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
Amen.